Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag. Vollbild steht heute ganz im Zeichen des zweitgrößten Filmfestivals in Deutschland, dem Filmfest München. Das wird nämlich heute Abend eröffnet und bis nächsten Sonntag laufen rund 140 Filme aus der ganzen Welt in den verschiedenen Kinos der Stadt. Mit dabei auch große Namen wie Stellan Skarsgård und Gillian Anderson. Und mit dabei natürlich auch viele deutsche Premieren. Alles, was an aufregenden Filmen und Serien in den nächsten Wochen und Monaten in die Kinos oder ins Fernsehen oder Streaming kommt. Ich habe schon einige Filme und Serien vorab sichten können und sortiert und Gäste eingeladen zu Werken, die ich besonders spannend fand. Darunter eine absurde Comedy über die katholische Kirche, ein Dokumentarfilm über den selbsternannten Erfinder der Fake News und ein Prequel zum Silvesterklassiker Dinner for One. Und gleich sprechen wir über die diesjährige Festivalausgabe mit dem Leitungsduo. Gestern war großer Warm-up-Day in München. Heute geht das Filmfest München so richtig los mit der Eröffnungsfeier und dem Eröffnungsfilm, dem Liebling beim letzten Sundance Filmfestival, The Ballad of Wallace Island, über einen Musikfan, der ziemlich viel in Bewegung setzt, um ein Privatkonzert von seinem großen Idol zu bekommen. 47 Weltpremieren bietet das Festival, Filme aus aller Welt, ganz neue Entdeckungen aus Deutschland und viele Gäste. Vollbild sendet live aus einem Studio hier in München und ich freue mich, dass in guter alter Tradition die beiden Festival-Chefinnen gekommen sind. Julia Weigel und Christoph Gröner. Hallo ihr beiden.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Schön, da zu sein.
Ihr hattet in den letzten Jahren doch aufregende Jahre, die euch einiges abverlangt haben. Pandemie, dann so ein bisschen eine unwegbare Zukunft, da eure Verträge lange begrenzt waren. Im April sind die Verträge nun für 5 Jahre verlängert worden. Wie fühlt sich das jetzt so an?
Aufregend. Also wir haben ja jetzt, seitdem wir begonnen haben, wirklich vor so fast 2 Jahren, ja immer gesagt, wir wollen ein Festival bauen, das in die Zukunft schaut und jetzt erstmal nicht so schauen, wie es um Verträge steht. Aber ganz ehrlich, natürlich, wenn wir jetzt wissen, wir können das 5 Jahre weitermachen und es bisher ganz schön gelaufen ist, dann freuen wir uns erstmal sehr.
Und wir haben ja auch letztes Jahr schon sehr viel erneuern können und verändern können und uns freut es jetzt einfach, dass es aufgegangen ist und dass wir jetzt das Ganze für ein paar Jahre genauso weitermachen können und immer wieder ein paar Stellschrauben drehen können.
Dann blicken wir mal aufs diesjährige Programm. Das Festival geht heute Abend eben los mit dem Film, den ich schon erwähnt habe, Ballad of Wallace Island. Welchen Ton soll der Film für die nächsten 8 Tage setzen?
Also ich kann mich noch daran erinnern, als Christoph und ich bei Sundance in diesem Film saßen und wir haben die erste halbe Stunde gesehen und war, das ist genau der richtige Ton, den wir setzen wollen. Das ist natürlich eine Musikkomödie mit wunderbarem britischem Humor und aber auch menschelnd. Und es geht darum, Menschen zusammenzubringen. Und das wollen wir natürlich in dieser Zeit sehen, denn das ist ja ein bisschen schwer geworden manchmal.
Und zwar Menschen in diesem Film, die extrem unterschiedlich sind und dann trotzdem einen Weg finden, miteinander zu kommunizieren über Musik, mit Worten, auch mal einfach nur mit Blicken. Es ist wirklich ein wunderbarer Film der Details über das Heute. Kommen wir doch alle zusammen.
Ja, ein Humor, der auch sehr speziell ist, also ganz warm, aber eben, ich muss gerade denken, weil die eine Person findet sich sehr lustig, ist nicht wirklich lustig. Also auf jeden Fall, dieser Film, der kommt ja dann auch ins Kino noch, den kann man dann auch sehen. Gillian Anderson ist Ehrengast in diesem Jahr. Ihr zeigt ihren neuen Film Der Salzpfad. Über Gillian Anderson werden wir später in der Sendung noch sprechen, aber was hat euch gerade an ihr überzeugt, sie mit dem CineMerit Award auszuzeichnen, der ja für eben herausragende Leistungen in der Filmbranche ist?
Also es geht ja bei uns eigentlich seit letztem Jahr spätestens mit Kate Winslet und Jessica Lange darum, auch FilmkünstlerInnen zu ehren und neue Facetten zu entdecken. Und da ist Gillian Anderson natürlich ein weiteres wunderbares Beispiel, denn sie ist eine grandiose Schauspielerin, ob in Serien wie Akte X oder Sex Education oder jetzt in Der Salzpfad für das Kino. Und sie ist natürlich auch Autorin, was eine fantastische Kombination ist, denn Der Salzpfad basiert auf einem Buch. Das heißt, wir können mit ihr über so viele unterschiedliche Sachen sprechen und sie dann zu ehren. Wir sind beide Riesenfans, richtig?
Absolut. Und eine letzte Facette ist natürlich das Spiel selbst in Der Salzpfad. Denn so pur, möchte ich mal sagen, so wenig kontrolliert, so direkt, so feinnervig, hat man Gillian Anderson selten gesehen. Und das freut uns besonders, so eine tolle Rolle von ihr zeigen zu können.
Es gibt viele Kooperationen mit anderen Einrichtungen. Das habt ihr über die Jahre auch aufgebaut. Das Museum Brandhorst, mit dem arbeitet ihr schon lange zusammen. In diesem Jahr gibt es auch eine Kooperation mit dem CSD München, dem Christopher Street Day, der heute stattfindet, die große Parade. Dann mit den Münchner Kammerspielen, mit dem Festival der Zukunft, wo es um Wissenschaft, Technologie, Kunst und Gesellschaft geht. Warum sind euch diese Kooperationen wichtig?
Uns geht es tatsächlich darum, den Kinoraum zu erweitern und das Gespräch über Film zu erweitern. Und das machen wir seit Jahren eben mit dem Museum Brandhorst zusammen, wenn es um bildende Kunst geht und Videokunst. Und es geht aber auch darum, die Kunstsparten noch weiter zu öffnen und noch weiter in den Dialog zu treten. Und das machen wir jetzt eben auch mit dem Theater, aber auch mit der Wissenschaft zum Beispiel.
Ja, und was wir vielleicht noch ergänzen können, ist, dass wir das auf Augenhöhe machen. Das hat sich doch in den letzten Jahren sehr verändert und hat diese Freiräume für uns geöffnet, dass alle Kulturinstitutionen oder sehr viele ähnlich wie wir denken, dass man sich begegnet und schaut, wenn man wirklich Projekte gemeinsam entwickelt, dann kommt ein Mehr raus und dann spricht man unterschiedlichste Menschen einfach an, zwischen den Altern und natürlich auch den unterschiedlichen kulturellen Interessen. Das ist für uns wahnsinnig aufregend und diese neue Zusammenarbeit mit den Kammerspielen, die ja auch darin resultiert, dass wir ein Teil von Munich Pride sind und einen gemeinsamen Wagen auf der Munich Pride haben, sowas freut uns wahnsinnig.
Ist es auch die Idee, also den Film aus dem Kinoraum rauszuholen und wirklich vielleicht noch mehr in die Stadt zu tragen? Es ist ja auch so, dass das Filmfest München im Sommer stattfindet, wo es irre viel Konkurrenz gibt an kulturellen Veranstaltungen. Statt sich irgendwie gegenseitig zu kannibalisieren, kann man sich auch so zusammentun. Ist das auch eine Idee dabei?
Absolut. Und wir probieren das jetzt auch seit vielen oder mehreren Jahren auch schon mit Open Airs aus, weil natürlich auch das Open Air Kino zum Sommer gehört, zum Münchner Sommer gehört. Da sind wir an der wunderbaren Seebühne beim Kino Mond und Sterne. Und das war auch so ein erster Versuch, das zu starten und ist ein Stück weit unsere Open-Air-Heimat geworden. Das Gleiche machen wir jetzt auch mit den Kulturinstitutionen.
Wir müssen unbedingt auch noch über ein Herzstück des Festivals sprechen, nämlich den deutschen Film. Es gibt die Sektion Neues deutsches Kino und Neues deutsches Fernsehen. Mir ist aufgefallen, es sind in diesem Jahr viele Comedies dabei. Ist das ein Trend, Zufall?
Ja, also vielleicht ist es so, dass man manche Ausweglosigkeiten, denen am besten jetzt im Moment mit Humor begegnet, kann ja sein. Wenn es viel Humor gibt, dann ist es oft genug, so glauben wir, aber ein gewisser galliger Humor, der sich verbindet auf jeden Fall mit einer großen Zeitgeistigkeit oder einem genauen Blick auf die Gesellschaft. Mir fällt jetzt spontan Home Entertainment von Dietrich Brüggemann ein, wo es um ein Paar geht, das versucht, auf einem Streamer abends sich für einen Film zu entscheiden und daran scheitert und wie wahrscheinlich viele Menschen dann nach 2 Stunden Suchen fast schon aufgibt. Währenddessen sind 3 Bestellungen von Essen gescheitert und so geht es immer weiter. Also aus diesem ganz kleinen Bild dieses Couchabends entsteht dann sowas wie ein großes gesellschaftliches Panorama. Dieser Humor hat jedenfalls immer sehr starke Grundierung.
Es gibt auch eine Reihe, die Koproduktion und den kulturellen Austausch fördern soll, die Cine-Copro-Conference. Da steht in diesem Jahr die Alpenregion im Fokus, Österreich, Südtirol, Schweiz. Wie viel kultureller Austausch ist denn da nötig? Ist das nicht doch dann ein Kulturraum?
Also am Ende des Tages geht es ja auch immer darum, dass man sich gegenseitig ein bisschen inspirieren möchte. Und da kann es natürlich zum Beispiel auch um das Filmfördergesetz gehen. Und da kann es darum gehen, was hat Österreich zum Beispiel schon gemacht? Welche neuen Herausforderungen haben sie jetzt seit ein paar Monaten? Und sich da auch gegenseitig zu inspirieren, welche Mechanismen, welche Veränderungen funktionieren, welche nicht. Da sind wir natürlich uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder auch Südtirol sehr nah, weil uns die Sprache verbindet. Und darüber genau zu sprechen, macht für uns total Sinn.
Und wir bringen die Menschen ja vor allem zusammen. Und natürlich gibt es Produzentinnen aus Österreich, aus Deutschland und der Schweiz, die sich noch nicht kennen. Und die können sich ja bei uns besonders gut kennenlernen, nämlich bei unserer Floßfahrt auf der Isar. Da ist man ja einen halben bis einen ganzen Tag gemeinsam unterwegs. Da lernt man sich kennen.
Wir hatten eingangs gesprochen über die 5 Jahre, wo ihr das Festival noch weiterentwickeln wollt. Festivals verändern sich ja auch gerade, weil sich auch die Kinolandschaft verändert. In welche Richtung würdet ihr das gerne noch weiterentwickeln?
Also ich glaube, was den Publikumsbereich angeht, der natürlich immer einhergeht, auch mit unserem Industrie- und Branchenprogramm, geht es eindeutig darum, dass wir das Thema Entdeckungen weiter in den Vordergrund stellen wollen, dass wir wirklich ein Entdeckerfestival sein wollen, dass du hier die Filme findest, die vielleicht noch keinen deutschen Verleih haben und die es vielleicht nicht mehr unbedingt nach Deutschland schaffen. Die findet man beim Filmfest München. Und gleichzeitig geht es aber natürlich auch darum, mit zum Beispiel einer neuen Initiative wie der Creators Conference mit der Produktionsallianz wirklich das Produktionswesen und das produzentische Wesen in Deutschland mitzugestalten und dort mitzusprechen.
Das war übrigens unser erster Konferenzteil gestern am Warm-up-Tag, der in Wirklichkeit schon ein sehr hitziger Tag im besten Sinne
nicht
war.
Nicht nur wegen der Temperatur.
Exakt, es ist schon sehr viel passiert. Ich wollte deine Frage noch beantworten auf einer strukturellen Ebene. Wir beide als Festivaldirektor und künstlerische Leiterin haben ja von Anfang an gesagt, dass es da keine Art von Unterschied gibt, sondern dass wir Inhalte und Struktur gemeinsam gestalten wollen. Warum? Das beantwortet deine Frage, weil so viel Improvisation heutzutage nötig ist. Wir müssen in der Lage sein, auch größere Teile des Festivals schnell zu bewegen. Was das bedeutet in den nächsten Jahren, werden wir sehen. Aber wir sind in diese Lage versetzt, durch unser Binnengespräch einfach substanziell Festivalteile anzupassen. Und wir glauben, das ist absolut nötig.
Heute Abend dann die große Eröffnung. Das Leitungsduo des Filmfests München ist noch mal vorher schnell hier ins Studio gekommen zum Auftakt der 42. Ausgabe des Festivals. Die künstlerische Leiterin Julia Weigel und Festivaldirektor Christoph Gröner. Ich danke euch.
Danke, dass wir hier sein durften.
Danke.
Wir haben mit der Festivalleitung hier in München schon über die Reihe Neues Deutsches Kino gesprochen. Es ist das eins der Herzstücke des Festivals in München. Hier werden aufregende neue deutsche Filme präsentiert. Und ich habe mich, so gut ich konnte, schon mal durch die Reihe so ein bisschen vorab geguckt und jetzt eine Regisseurin eingeladen, deren Film mir ganz besonders gefallen hat. Alison Kuhn und ihr fiktionales Spielfilmdebüt Holy Meat. Guten Tag, Alison Kuhn.
Guten Tag. Hi.
Ja, du bist gleich mit zwei Produktionen hier beim Filmfest in München, mit Holy Meat, bei dem du das Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt hast, und dann mit einer neuen ARD-Serie, bei der du Regie geführt hast, Schattenseite, die läuft in der Reihe Neues Deutsches Fernsehen. Beide Premieren sind morgen direkt nacheinander. Ja. Ist man da doppelt aufgeregt oder ist die Premiere des eigenen Films, also dem, bei dem man selber Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat, dann doch noch ein ganz bisschen aufregender?
Das ist schon noch mal aufregender. Das ist für mich ein Projekt, das mich so viele Jahre schon begleitet hat. Bei Schattenseite, da bin ich auch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich vor allem. Und da habe ich auch nicht alleine Regie gemacht. Da hat ja der tolle Özgür Yildirim die ersten beiden Folgen und auch die letzten beiden inszeniert. Und jetzt bei Holy Meat, das ist ja alles irgendwie so aus mir selbst geboren. Und deshalb ist es auch ein bisschen wie so das eigene Kind, das man auf einmal in die Welt schickt. Deshalb bin ich da sehr aufgeregt.
Das verstehe ich sehr gut. Lass uns über Holy Meat sprechen. Das ist eine absurde Komödie, bei der es um eine Aufführung einer Laientheatergruppe in einem schwäbischen Dorf geht. Bevor ich zu viel erzähle, skizzier du doch mal die Handlung.
Ja, da hast du doch schon gut angefangen. Ja. Also es geht um diese Laieninszenierung der Passion Christi auf dem Dorf, die eskaliert allerdings ganz schön. Es geht nämlich um einen dänischen Priester, der sich in dieses schwäbische Dörfchen versetzen lässt, dessen Pfarrei kurz vor der Eingemeindung steht. Und er versucht, diese Gemeinde zu retten, indem er diese bombastische Theaterinszenierung ins Leben ruft. Da kommen ihm allerdings dann ein aus Berlin gecancelter Theaterregisseur und eine Metzgerin auf Rachekurs dazwischen. Und das Ganze nimmt eine ziemliche Eigendynamik an.
Ja, das sind die drei Protagonisten. Du hattest gesagt, dieser Stoff ist aus dir selber geboren. Ich habe gelesen, du bist selber auf eine deutsche Klosterschule gegangen. Wie viele persönliche Erfahrungen sind denn bei diesem Film eingeflossen?
Jede Menge auf jeden Fall. Also ich bin auch auf dem Dorf, auch in Süddeutschland, aber im Saarland aufgewachsen. Ein sehr katholisches Umfeld. Und ja, da bin ich irgendwie früh in Berührung gekommen mit den verschiedensten Aspekten der Kirche und des Glaubens. Und das war mir auch total wichtig, die zu beleuchten. Also einerseits die positiven Aspekte, weil ich auch in meiner Kindheit und Jugend viele Leute hatte, die der Kirche angehört haben und die das wirklich aus den richtigen Beweggründen gemacht haben und die wirklich Gutes bewirken wollten. Und dann wiederum bin ich auch früh in Kontakt gekommen mit Geschichten über Kindesmissbrauch und andere Themen, die eben auch institutionell befördert werden. Und das fand ich wichtig, da einfließen zu lassen. Aber trotzdem soll es natürlich nicht zu schwer werden, weil es ja immer noch eine Komödie ist.
Genau, warum überhaupt die Wahl für eine absurde Komödie?
Also ganz ursprünglich war es mal als totale Mainstream-Komödie angelegt. Da war aber noch gar nicht klar, dass ich die Regie übernehme. Als dann klar war, dass ich die Regie übernehme, habe ich gesagt, ich brauche da noch ein bisschen mehr Fleisch, wortwörtlich Meat, da wirklich irgendwie auch meine Handschrift als Regisseurin reinzubringen, die ich mir jetzt schon die letzten Jahre so ein bisschen angeeignet habe. Und ich finde, gerade in Deutschland braucht es irgendwie mehr Genre-Mixe und es braucht auch Komödien, die weder jetzt so einen Schenkelklopper-Humor haben, noch irgendwie einen Humor, den man nur mit Doktortitel verstehen kann. Und das war auch so ein bisschen ein Ansatz, so ein bisschen diese Lücke zu füllen.
Mir kam der fast so ein bisschen skandinavisch vor, der Humor, irgendwie so düster, trocken. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass es ja auch irgendwie eine deutsch-dänische Produktion ist. Vielleicht ist es da aber, ist davon was mit drin, von diesem leicht düsteren skandinavischen?
Auf jeden Fall. Also ich mag skandinavische Komödien total gerne und es hat sich dann ja auch ergeben, dass wir diesen deutsch-dänischen Cast haben, dieses ganz tolle Ensemble und irgendwie fand ich, das ist immer an der Zeit, dass man diese Filmsprache mal aufs deutsche Dorf bringt, weil ich das Gefühl habe, hier lässt sich das genauso gut erzählen und Abgründe findet man, glaube ich, auf jedem Dorf, egal in welchem Bundesland oder Land.
Du hattest schon gesagt, das eskaliert alles. Vielleicht können wir noch mal zur Eskalation kommen. Wie kam deine Idee dazu, das einem Passionsspiel eskalieren zu lassen, was ja vielleicht irgendwie auch so ursprünglich mal der reine Ausdruck von Frömmigkeit ist, ne? Und gute Intentionen, Menschen finden sich zusammen, um das Passionsspiel aufzuführen. Was war daran der Reiz, es genau daran eskalieren zu lassen?
Also ich glaube generell alles Verbotene irgendwie mal zu hinterfragen, finde ich spannend. Also auch so dieses Fleischthema zum Beispiel, die Fleischlichkeit, das Lustvolle, das ist ja auch irgendwie ein aufgeladenes kirchliches Motiv. Das ist jetzt nicht nur, weil die Protagonistin zufällig Metzgerin ist. Auch da steckt natürlich eine Metaphorik drin. Und auch durch dieses Passionsspiel irgendwie mal zu hinterfragen, was wird da eigentlich seit so langer Zeit irgendwie immer wieder wiederholt und was sind das überhaupt für Geschichten und ist das überhaupt noch so zeitgemäß, diese Geschichten jedes Jahr aufs Neue genauso wieder zu erzählen oder bräuchten wir dann nicht auch heute mal einen neuen Blick, auch aus feministischer Perspektive, einen neuen Blick auf diese alten Narrative und das hat mich irgendwie gereizt und das Stück ist ja auch im Film eine Provokation der Charaktere, also es ist jetzt kein Stück, das ich so als Theaterregisseurin inszenieren würde, aber ich finde es immer ganz spannend, wirklich aus den Charakteren zu denken und was könnten diese Charaktere jetzt tun, was andere Charaktere so sehr provoziert, dass die Geschichte vorankommt.
Genau, wir sind im Film wirklich dann auch bei den Theaterproben dabei, die finden in der Fleischerei statt. Es ist viel Fleisch zu sehen, tierisches, aber auch nackte menschliche Haut. Es gibt Leder und Rave-Atmosphäre. Wie haben Sie diese Theaterinszenierung innerhalb dieses Films entwickelt? Also auch mit den SchauspielerInnen?
Ja, das war richtig spaßig. Das war toll. Da haben wir nämlich mit dem Tanzensemble von Eric Gauthier zusammengearbeitet, was ja ein ganz, ganz renommiertes Tanzensemble ist in Stuttgart. Und der Eric Gauthier, der hat das dann höchstpersönlich quasi mit unseren Schauspielenden choreografiert. Und ich war natürlich auch dabei und habe mitgearbeitet. Und da hatten wir dann extra Probentage quasi fürs Stück im Film angesetzt. Und das dann, ich glaube, an zwei Drehtagen dann ein paar Wochen später abgedreht. Und das waren, glaube ich, die stressigsten Tage überhaupt. Da fliegen Leute über die Bühne, da wird Kunstblut gespritzt, da passiert so viel. Wir haben ein Schwein auf der Bühne, ein lebendes Schwein. Es ging heiß her.
Und haben die SchauspielerInnen denn das Ganze auch schon gesehen oder ist für die heute auch die große Premiere?
Also die meisten aus dem Maincast, die haben es schon gesehen, aber so klein bei mir im Wohnzimmer. Der Jens Albinus, unser toller Pfarrer Oskar, der hat es tatsächlich noch nicht gesehen, weil der lebt auch in Dänemark. Der konnte jetzt nicht so spontan zu mir ins Wohnzimmer kommen. Der freut sich aber auch schon tierisch.
Das heißt, alle werden dann auch bei der Premiere sein?
Ja, und dann wird gefeiert.
Und sie werden auch im Kino sitzen und sich das anschauen?
Auf jeden Fall, doch. Das ist ja total aufregend. An welchen Stellen wird gelacht? Manchmal wird ja an ganz anderen Stellen gelacht, als man selbst das gedacht hätte. Das finde ich total schön.
Und Schattenseite ist ja dann eben auch morgen zu sehen. Das ist ja auch eine Comedy. Ist das irgendwie was Nee.
Nicht. Es hat durchaus auch komische Aspekte, aber wir sagen immer, es ist ein Coming-of-Age-Thriller.
Okay, gut. Ich wollte Sie nämlich fragen, ob Sie, also dieses Spiel mit Comedy, ist das was, was Ihnen auch, wir hatten uns ja eigentlich geduldet,
ah, stimmt.
Spaß macht?
Ja, absolut. Ich liebe komödiantische Inszenierung. Ich finde, das ist wirklich mit die Königsklasse der Inszenierung, weil du so viel über Rhythmus verstehen musst. Du musst so musikalisch arbeiten. Und das ist für mich als Regisseurin total befriedigend, wenn dann wirklich eine Szene in der Choreografie, im Timing so klappt, dass du merkst, tatsächlich entfaltet sich da Humor. Und da steckt so viel Handwerk drin, gerade bei einer Komödie.
Die Regisseurin Alison Kuhn, ihr Spielfilmdebüt Holy Meat läuft hier beim Filmfest München in der Reihe Neues Deutsches Kino. Morgen ist die Premiere. Alles Gute dafür. Vielen Dank für Ihren Filmbesuch.
Dankeschön.
In der Reihe Neues Deutsches Kino läuft hier beim Filmfest in München auch ein Dokumentarfilm. Born to Fake heißt der, und es geht darin um den Aufstieg und Fall von Michael Born. Selbsternannter Journalist und auch selbsternannter Erfinder, nein, nicht selbsternannter Journalist, ja doch auch selbsternannter Journalist und Erfinder der Fake News. 6 Jahre lang hat Michael Born Beiträge für das Privatfernsehen produziert von 1990 bis 96. Und 96 stellte sich dann heraus, die waren in Teilen oder manchmal auch komplett erfunden. Beiträge zum Beispiel über Kinderarbeit für IKEA in Indien, Drogensüchtige, die Kröten lecken, um high zu werden, oder der Ku Klux Klan in der Eifel. Alles frei erfunden. Die beiden Regisseure Erik Behmer und Benjamin Ross haben sich intensiv mit Michael Born beschäftigt, denn von Ihnen ist der Dokumentarfilm, und ich freue mich, dass Sie jetzt hier im Studio sind. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, der Skandal um Michael Born liegt inzwischen fast 30 Jahre zurück. Erik Behmer, vielleicht erstmal an dich die Frage. Du bist als erster von euch beiden auf Michael Born gestoßen. Was hat dich daran interessiert, dich mit diesem Mann näher zu beschäftigen?
Ja, ich weiß noch, dass ich vor ungefähr 6 Jahren einen Artikel gelesen habe und gedacht habe, wie kann es sein, dass ich von dieser absurden Geschichte nichts gehört habe? Also diese absurden Fälschungen, die dann ja auch zu einem großen, großen Medienskandal, zu einem Gerichtsprozess geführt haben, der das deutsche Fernsehen bis heute prägt. Also wie kann es sein, dass ich davon nichts gehört habe? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und wollte eigentlich einen Spielfilm machen darüber und habe seinen besten Freund kontaktiert, und leider ist Michael Born in diesem Zeitraum gestorben. Und sein bester Freund hat gesagt, naja, wenn ihr wollt, ich habe hier das ganze Rohmaterial liegen, wenn ihr wollt, könnt ihr es haben. Und dann habe ich natürlich gesagt, bin ich zu Benny gegangen, der mit dem ich ganz lang schon zusammengearbeitet habe, und habe gesagt, wollen wir das machen? Wollen wir das mal durchforsten? Wollen wir uns mal auf die Spur begeben, ob man das hätte sehen können anhand des Rohmaterials? Wollen wir da mal schauen, was da alles drinsteckt, ob wir das erkannt hätten? Und das war so der Startschuss, dass wir angefangen haben, uns wirklich intensiver mit ihm zu beschäftigen, aber auch mit der Frage, ja, wie kann man Wahrheit überhaupt gerecht werden mit Bildern?
Mhm. Benjamin, du bist dann eben auch dazu gestoßen. Was hat dich dann daran gereizt, auch als ihr dann in das Material reingegangen seid?
Also ich fand erstmal wahnsinnig faszinierend, als Erik mir davon erzählt hat, was das für eine Eulenspiegelgeschichte ist. Also da ist irgendwie jemand, der ist so Fälscher und Hochstapler und untergräbt mit diesen Fälschungen eigentlich so subversiv dieses aufkommende Privatfernsehen. Und ich dachte erstmal, was für eine wahnsinnig verrückte Geschichte, so absurd. Dann ist das noch so in seinem Auftreten, Michael Born. Erik, du hast mir da Fotos gezeigt am Anfang, dieser bärtige, dicke Mann mit dem Mikrofon. Und ich dachte erstmal, da steckt eine tolle Geschichte dahinter. Und als wir dann da zu Roland Berger gefahren sind, das erste Mal, das ist der beste Freund von ihm, von dem Erik gerade erzählt hat, und der uns dieses Erbe überlassen hat letztendlich, also viele, viele Kisten mit Rohmaterial auf VHS-Kassetten, Bänder, Betacams, und wir da reingegangen sind. Also es wurde einfach ein immer größerer und komplexer Kosmos, in dem sich auch rausgestellt hat, es geht gar nicht nur um diese Eulenspiegelgeschichte, es geht eigentlich um was ganz anderes.
Genau, es geht um das System Journalismus, es geht um Wahrheit, um Original, um Täuschung. Ihr interviewt für den Film verschiedene Wegbegleiter, die Assistentin. Aber bleiben wir vielleicht erst nochmal bei Michael Born selber. Also wie kam es dazu, dass er plötzlich Dinge erfand?
Da gibt es verschiedene Versionen, je nachdem, wen man fragt. Michael Born hat eine andere Version erzählt, natürlich als die Stern-TV-Redakteure damals. Ich glaube, man kann sagen, dass das System damals ein anderes war und in Teilen doch ähnlich zu heute, nämlich sehr aufmerksamkeitsbezogen. Und es muss groß sein und funktionieren, und je größer und spektakulärer, desto besser. Und Michael Born hat das sehr schnell verstanden und hat dann irgendwann gemerkt, naja gut, wenn es keine Bilder dazu gibt, dann machen wir halt Bilder. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, aber wenn es da keine Geschichte dazu gibt, dann machen wir halt Geschichten. Und es war so ein ganz langes Reinschleichen. Erst was angefangen hat mit gefälschten Tönen, die er drunter gespielt hat, dann einen toten Fisch, den er angeblich vor ein Industriegebäude in den Fluss geschmissen hat. Und Stück für Stück hat er dann angefangen und hat gemerkt, die kaufen das ja alles. Die hinterfragen das ja gar nicht, die nehmen das ja. Und seiner Erzählung nach hat er dann begonnen und gesagt, na gut, dann gucken wir mal, wie weit wir gehen können.
Ihr habt auch zum Beispiel seine ehemalige Assistentin interviewt, Claudia Bern. Und da wird klar, die wussten sehr, sehr genau, was sie da machen, beide. Aber angeblich ja, wollten die Sender das so. Also sie sagt auch so ein bisschen, sie stellt es ein bisschen als, sie sind Opfer der Bedürfnisse der Sender geworden. Kann man das so sehen?
Also ich glaube, in dem Moment muss man ja wirklich den Kontext der Zeit sehen. Das sind die 90er Jahre, das Privatfernsehen ist gerade erst aufgekommen. Und Claudia macht ja recht deutlich, dass sie das am Anfang mitgespielt hat und irgendwann einfach gesagt hat, nee, wenn das Journalismus sein soll, ne, also da sieht man ja schon, dass sich da eine Auseinandersetzung dahinter ist, was Journalismus überhaupt ist in dieser Zeit, dann mache ich da nicht mehr mit. Und ich glaube schon, dass da an der einen oder anderen Stelle dann das bewusst tatsächlich eingesetzt wurde. Also wirklich diese Aufmerksamkeitsökonomie letztendlich ausgebeutet wurde.
Sie sagt auch, es habe ja gar keinem weh getan. Der Betrug am Zuschauer stellte sich dann auch später herauf, ist keine Straftat. Aber welchen Schaden haben diese Berichte aus eurer Sicht eigentlich verursacht?
Ja, das ist genau die Frage. Also da haben wir ja auch zum Beispiel den ehemaligen Pressesprecher von Stern TV, der ja auch sehr hart mit seinem eigenen Magazin ins Gericht geht, der interessanterweise auch genau die Frage stellt, naja, was ist schon groß passiert? Naja gut, die Leute wurden vielleicht ein bisschen radikalisiert, ein bisschen manipuliert, also wo er sich selber schon die eigene Antwort gibt. Ja, aber das ist genau die Frage. Vor Gericht wurde ja festgestellt, der Betrug am Zuschauer ist nicht strafbar. Und da kein Vermögenswert sozusagen unterschlagen wurde oder es da keinen Schaden gab, ist das per Definition kein Betrug. Und deswegen wurde Michael Born auch nicht wegen der Fälschung verurteilt. Und die Frage natürlich trotzdem, ja, die Glaubwürdigkeit des Ganzen, die Glaubwürdigkeit des Mediensystems, die steht da mit sowas natürlich immer wieder neu auf der Kippe. Und man muss einfach fragen, nicht nur welcher Schaden da konkret entsteht, sondern auch, für uns, auch für Benny und mich, die wir auch fürs Fernsehen arbeiten, die wir auch für Nachrichtenmagazine arbeiten, da ist ja auch nochmal so eine Verbindung. Wie können wir überhaupt angemessen mit Themen umgehen? Wie können wir eine angemessene Art finden, der Wahrheit oder der Wahrhaftigkeit, sage ich mal, ein bisschen näher zu kommen? Denn all diese Fragen jetzt, die verlangen sozusagen eine ganz klare Antwort. Wie war es? Und was unser Film aber auch zeigt, ist, es gibt ganz viele verschiedene Sichtweisen. Jeder Protagonist, jede Protagonistin erzählt im Grunde eine komplett andere Geschichte, die aber trotzdem in sich stimmig ist. Und am Ende des Films weiß man hoffentlich gar nicht mehr so genau, was war denn jetzt die Wahrheit, sondern es wird klar, dass es die Wahrheit in dem Sinne gar nicht gibt.
Ja, bitte?
Darf ich noch ergänzen?
Ja, bitte, gerne.
Ich finde das so spannend, auch in unserem Prozess, den wir durchgemacht haben, dass wir am Anfang wirklich noch Ideen hatten, wie wir Born fiktionalisiert in diesen Film mit reinbringen. Ne? Und letztendlich, was jetzt rausgekommen ist, ist eigentlich ein sehr puristischer Dokumentarfilm, der sogar ganz im Gegenteil sich auch die ganze Zeit selbst entlarvt, dass er einer ist. Also es gibt Regieanweisungen von uns im Film. Also wir sind eigentlich irgendwann immer radikaler geworden in dem Darstellen, transparenten Darstellen, was jetzt Wahrheit ist und was nicht. Ne? Also auch das soll dann immer wieder im Subtext des Films irgendwie mitschwingen.
Genau, denn ihr schlagt natürlich auch am Ende den Bogen zu heute, ohne dass ihr das jetzt 1:1 irgendwie ausbuchstabiert. Aber die Frage ist ja, was ist eine Fälschung? Für eine Fälschung braucht man ja auch ein Original. Also wenn man sich Geschichten ausdenkt, ist es dann eigentlich eine Fälschung? Und wie kann man in heutigen Zeiten auch von KI überhaupt noch von einem Original sprechen?
Das ist genau der Punkt. Wir haben den Film angefangen, bevor dieses KI-Thema so groß wurde. Und plötzlich gab es da diese realistisch anmutenden Bilder. Und da haben wir gesagt, das ist natürlich, das ist genau unser Thema. Nämlich, warum glauben wir überhaupt, was wir sehen? Welche Macht hat ein Bild? Und wie wird sich das jetzt verändern, wenn KI kommt? Können wir in Zukunft überhaupt noch was glauben? Oder spielt das gar keine Rolle, weil wir einfach nur glauben, was wir glauben wollen? Und dann mussten wir das natürlich mit einbringen in den Film und haben uns da auch entschieden, wir werden am Ende Michael Born nochmal zum Leben erwecken, digital. Und wir werden ihn mit seiner Stimme einer Medienwissenschaftlerin die Fragen stellen lassen, auf die er zu Lebzeiten keine Antwort bekommen hat. Denn er hat immer gesagt, es waren Kreationen, die er gemacht hat, denn es fehlt das Original. Und wenn die Wahrheit das Original sein soll, ja welche denn? Da gibt es ja so viele. Die Medienwissenschaftlerin hat uns da eine ganz tolle Antwort drauf gegeben, die wir im Film absichtlich nicht genannt haben. Denn genau das ist das Thema, worum es eigentlich ging. Das ist das, was wir gerne der Zuschauerin und dem Zuschauer zurückgeben wollen. Nämlich die Frage, warum glaubt ihr, was ihr seht? Also nach welchen Facetten betrachtet ihr das? Wie bewertet ihr das? Und wie kann sich das vielleicht auch verändern? Also der Film ist ein permanenter Dialog genau darüber. Was glauben wir, was es war, was nicht?
Aber ein bisschen beantwortet die Medienwissenschaftlerin das schon auch im Film, warum wir glauben, was wir sehen. Also in dem eben bestimmter Text zum Bild gemacht wird, in dem bestimmte Kameraeinstellungen benutzt werden. Also die Frage, kann man anhand die von Michael Born eigentlich auch quasi so eine Blaupause entwickeln, so warum wir auch heute bestimmte Sachen glauben?
Ich glaube, in Ihrem theoretischen Konstrukt funktioniert das schon, ja. Also es ist definitiv eine Art Blaupause, die natürlich sehr vereinfacht funktioniert in dem Moment und in der Wissenschaft funktioniert. Und trotzdem, glaube ich, geht es darum, dass wir alle jetzt genau hingucken müssen.
Und ich glaube auch, wir müssen uns dieser Methoden bewusst sein. Also wir müssen verstehen, warum glauben wir etwas, was wird da angewandt, welche Mechanismen, welche Manipulationsstrategien, vielleicht welche Authentizitätsstrategien. Denn wenn wir die kennen, dann können wir auch besser mit den Bildern umgehen, die es jetzt schon gibt und die dann in Zukunft auf uns zukommen werden.
Ein wahnsinnig spannender Film. Ihr werdet auch in einer Diskussionsveranstaltung noch mal näher dazu sprechen. Die beiden Regisseure Erik Behmer, Benjamin Rost waren zu Gast. Ihr Dokumentarfilm Born to Fake hat beim Filmfest München im Neuen Deutschen Kino Premiere am Montag. Vielen Dank, dass ihr hier im Studio wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir senden weiterhin live vom Filmfest in München und das ist nicht nur ein großes Publikumsfestival, wo die Menschen ins Kino gehen, sondern hier trifft sich auch die Filmbranche, diskutiert über die wichtigen Themen, die die Branche beschäftigen. Dazu gehört auch die künstliche Intelligenz. Morgen gibt es hier beim Filmfest ein Panel mit dem Titel Was macht KI mit meiner Geschichte und wer entscheidet darüber? Eine Teilnehmerin bei diesem Panel ist Rebecca Mahnkopf, Drehbuchautorin und Vorständin im Deutschen Drehbuchverband. Und ich freue mich, dass sie hier ins Studio gekommen ist und wir schon heute über das Thema sprechen können. Guten Tag.
Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
Eine Zeit lang ging ja die Angst um, die KI könne vielleicht DrehbuchautorInnen komplett ersetzen. Und auch darüber können wir natürlich reden. Aber im Augenblick scheint es dringlichere Problem fast zu sein. Wie wird der Einsatz von KI im Drehbuchbereich geregelt? Ja, wie ist da die Situation?
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Alle sind ganz neugierig auf die KI. Alle wollen sie benutzen, wir auch. Also es ist jetzt nicht so, dass die Autoren dagegen wären, AutorInnen. Aber momentan ist so ein bisschen die Situation, ich als Autorin muss den meisten Produktionsfirmen sehr genau sagen, was mache ich damit, welche Prompts habe ich benutzt. Und muss auch immer vorher um Erlaubnis bitten, was auch in Ordnung ist, weil natürlich in dem Moment, wo ich für eine Produktionsfirma schreibe, gebe ich meine Nutzungsrechte ab und die wollen natürlich wissen, dass sie alle Nutzungsrechte haben. Wenn ich aber was entwickelt habe mit meinetwegen ChatGPT, gehört mir nicht alles. Also das ist so vielleicht mal als Hintergrund. Mhm. Auch wenn ich die Urheberin bin und eine KI mit Prompts gefüttert habe, um was zu entwickeln, gehört mir der Stoff halt nicht. Das verwechseln immer sehr viele. Genau, und deswegen möchte die Produktion natürlich auf der einen Seite sicher gehen, gehört das wirklich der Autorin oder gehört das vielleicht irgendeinem Internetfirma wie OpenAI oder anderen. Andersrum ist es jetzt aber so, und da beginnt das Problem, dass ich in jedem Vertrag eigentlich unterschreibe, ich gebe euch sämtliche KI-Rechte an meinem Stoff. Das heißt, eine Produktionsfirma kann auf unbegrenzte Zeit alles damit machen. Also sie kann ganz praktische Sachen machen, die ich völlig verständlich finde, wie einen Drehplan damit füttern, Drehvorbereitung, Qualitätsmanagement, solche Geschichten, völlig in Ordnung. Aber sie können auch, und wir erfahren es halt leider nicht, was sie damit machen, ein Lektorat damit erstellen. Sie können es aber auch eine KI damit trainieren, so dass jetzt ja mal im allerschlimmsten Fall, damit man sich das mal vorstellen kann, die haben drei Drehbücher von mir gekauft, tun das irgendwie in eine KI und sagen dann, schreib mir ein Drehbuch wie Rebecca Mahnkopf. Und dann bin ich überflüssig.
Und das warum wird es nicht kommuniziert? Welche Position hat da der Deutsche Drehbuchverband, diese Sachen auszuverhandeln?
Also was wir halt total gerne möchten, ist erstmal wirklich, wir sollen alles protokollieren, warum kann das die Gegenseite nicht? Das ist auch technisch gar nicht so kompliziert, darum wird es auch morgen bei dem Panel geben, dass man halt wirklich auch mal guckt, das heißt dann immer so, um Gottes Willen, was für ein Aufwand, aber es ist eigentlich kein Aufwand, es geht relativ schnell. Und natürlich ist dann die Position, wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn das in Programme eingespeist wird, die halt einfach einer Organisation dienen von einem Dreh. Aber halt, wir würden gerne halt auch gefragt werden, wenn damit was weiterentwickelt werden soll, inhaltlich.
Nochmal zu eurer Position. Also du sagtest schon, ihr habt gar nichts dagegen, mit KI zu arbeiten. In welcher Hinsicht ist es für die Arbeit einer Drehbuchautorin denn vielleicht sogar ganz nützlich, mit KI zu arbeiten?
Also es gibt verschiedene Wege. Also ich zum Beispiel bin so ein Technik-Nerd. Ich nutze es total gerne zum Brainstormen, auch wenn die KI manchmal nicht wirklich viel kann. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist, das ist wie so ein ganz junger Autor, Autorin, so ein Praktikant, mit dem man so ein bisschen brainstormt. Da kommen ganz viele Ideen und ganz viele euphorische Ideen. Die sind aber alle vielleicht noch nicht so wirklich gut. Aber trotzdem ist es gut, sie zu haben, weil man dann merkt, okay, das will ich auf keinen Fall, was will ich denn dann? Also manchmal hilft das auch, sich so rum an Themen anzunähern. Wofür es super ist, ist Recherche. Also vor allem, weil, das wissen, glaube ich, viele nicht, wir DrehbuchautorInnen werden nicht bezahlt für Recherche. Also auch bei politischen Stoffen, bei historischen Stoffen gibt es eigentlich so gut wie nie ein Budget für Recherche. Das heißt, wir machen das auf eigene Kosten. Und wenn man da natürlich dann eine KI zur Hilfe nehmen kann, da wäre es natürlich dann gut.
KI wird ja jetzt schon sehr stark in der Marktforschung eingesetzt. Das ist, finde ich, relativ auffallend, dass es schon jetzt gerade bei Streamingdiensten viele Filme und Serien gibt, bei denen man genau merkt, die sind auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten. Wie verbreitet ist das denn inzwischen in der Zusammenarbeit als Drehbuchautor mit Produktionsfirmen?
Das ist halt so ein bisschen das Hauptproblem. Wir wissen es nicht genau. Also das behalten Sie natürlich für sich.
Oder ja, genau. Also aber jetzt auch als direkter Auftrag sozusagen, also direkt an die, weil man jetzt rausfinden kann, okay, bei Minute sowieso oder bei dem Plot-Twist funktioniert es besonders gut, bei dem nicht. Also inwieweit sagen die Produktionsfirmen dann zu DrehbuchautorInnen, genauso wollen wir das haben. Schreibt uns mal ein Drehbuch, was so funktioniert.
Also ganz so schlimm ist es noch nicht. Das kann aber sehr gut bald passieren, weil die Marktforschung natürlich in dem Bereich immer besser ist. Ich meine, wir AutorInnen, man mussten uns immer mit Marktforschung auseinandersetzen, aber jetzt... Genau das ist es halt. Also es wird jetzt immer detaillierter und natürlich so ein Streamer wie Amazon zum Beispiel kann genau sehen, wann, also das können die Streamer alle sehen, wann schaltet jemand ein und ab. Das kann natürlich ein Sender auch sehen, aber nicht so haargenau. Über Amazon kann auch jemand sehen, irgendwie, ach, die hat das geguckt und bestellt jetzt gerade sofort, ich habe keine Ahnung, Bleistifte, weil da jemand gerade mit Bleistiften malt, das ist ein blödes Beispiel. Aber genau, und das ist halt die Gefahr, weil wir halt auch nicht wissen, wo das reingeladen wird. Und es kann dann auch sein, dass eine KI darauf trainiert wird, okay, wir brauchen irgendwie die und die Wendepunkte oder da und da muss es spannend werden. Und dass ein Drehbuch, was ich eigentlich geschrieben habe, da reingeladen wird und daraufhin umgeschrieben wird. Die Gefahr gibt es halt auch, ohne dass ich das jemals zu sehen bekomme. Das wollen wir natürlich nicht so gerne.
Wie ist denn überhaupt im Augenblick die Situation für deutsche DrehbuchautorInnen? Viele Streamer haben sich aus deutschen Produktionen zurückgezogen. Also, oder wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, gab es die Pandemie, da ist viel geschrieben worden, nichts produziert worden. Wie sieht es im Augenblick aus mit der Auftragslage?
Schlecht. Also, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar für alle. Also, da ist vor ein paar Jahren eine Blase geplatzt, die auch sich künstlich aufgebaut hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil natürlich alle Streamer vor allem wie wild Geld in Deutschland, aber auch international ausgegeben haben. Weshalb es wahnsinnig viele Aufträge gab. Und seitdem sich Sky und dann auch andere zurückgezogen haben, ist das sehr viel weniger geworden. Es ist auch, wird sich sehr viel mehr auf bestehende Themen und Formate verlassen. Also wo man gerade noch gut unterkommt, sind die Serien, die immer laufen, sage ich jetzt mal ganz doof. Die Krimis, Traumschiff. Wenn man da drin ist, kriegt man nach wie vor Jobs. Was aber ganz schwierig ist, sind neue Stoffe.
Also du selber schreibst auch als Drehbuchautorin, hast geschrieben bei der ZDF-Krimireihe Jenseits der Spree, die man auch noch in der Mediathek findet, oder bei der ARD-Thriller-Reihe Die Diplomatin. Also Krimi funktioniert. Wie mutig sind die Sender?
Ja, wir finden nicht so im Moment. Obwohl es gestern bei der Creators Conference der Produzentenallianz ein großes Panel gab, irgendwie von ARD, ZDF, Netflix und Sat1, RTL, Entschuldigung, wo es hieß, wir brauchen mutige Stoffe. Da bin ich ganz ehrlich, da waren wir ganz erstaunt, als Christine Strobel das gesagt hat. Weil meine Erfahrung ist gerade, ich komme halt aus dem Journalismus, ich schreibe sehr gerne politische Sachen, deswegen auch die Diplomatin. Da gibt es gerade keinen Markt für. Also es traut sich gerade, also die Produzenten sagen es direkt ab, weil sie sagen, wir kriegen das gerade nicht unter. Also es ist natürlich auch, liegt an der Weltlage. Ich kann es irgendwo so ein bisschen verstehen, wenn ich natürlich schon irgendwie 3 Stunden Nachrichten gesehen habe und da schon das Gefühl habe, die Welt geht unter, will ich dann noch einen fiktionalen Film sehen, wo auch noch die Welt untergeht, politisch. Auf der anderen Seite finde ich es gerade jetzt sehr wichtig, dass wir uns sehr genau damit auseinandersetzen, inhaltlich, was passiert hier eigentlich? Also vor allem in Deutschland mit AfD und allem. Wir können jetzt nicht, und was halt gerade gewünscht ist, ist sehr viel Eskapismus. Also es soll dann immer alles sehr nett sein und sehr lieblich und ablenkend und soll keinem wehtun und soll auch auf keinen Fall irgendwie zu woke sein, um jetzt diesen Begriff mal zu benutzen. Und ich denke, das ist doch irgendwie Quatsch. Also
und Comedy vielleicht auch, oder?
Comedy, alles, was irgendwie Spaß macht, was jemanden ablenkt. Also das kann natürlich total gut gemacht sein. Ich schreibe auch gerne Komödien. Also ich will jetzt nicht die Comedy da schlecht machen. Es kann ja auch total politische Comedy sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, es geht gerade eher um Formate, die den Zuschauer betäuben und nicht vielleicht mal den Horizont auch mal erweitern oder zum Nachdenken anregen.
Aber vielleicht ist hier ja gerade beim Filmfest in München der Raum, um sich nochmal neu zu positionieren vielleicht. Das klingt ja so, als sei da durchaus die Branche auch ein bisschen offen für Überlegungen, oder?
Ich will es hoffen. Also wir waren sehr erstaunt, wie gesagt, gestern. Auf der anderen Seite haben wir jetzt alle so wenig Aufträge und so viel gespart in letzter Zeit. Vielleicht geht es jetzt auch so langsam einfach mal wieder los. Mich würde das natürlich sehr freuen.
Sagt Rebecca Mahnkopf, die Drehbuchautorin und Vorständin im Deutschen Drehbuchverband. Morgen findet hier beim Filmfest in München ein Panel zum Thema künstliche Intelligenz statt. Vielen Dank für den Besuch.
Danke.
Ich glaube, Dinner for One muss man in Deutschland nicht groß erklären. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich jeden Silvesterabend immer wieder vor dem Fernsehen versammeln und die Komödie um diesen Butler gucken, der zum 90. Geburtstag von Miss Sophie beim Dinner serviert und immer betrunkener wird.
Thank you, James. You may now serve the soup.
Thank you, Miss Sophie. It's all ready for you. There we are, Miss Sophie. A little drop of mulligatawny soup.
I'm particularly fond of mulligatawny soup.
Yes, I know you
are. I think we'll have sherry with the soup.
Sherry with the soup, yes, yes. By the way, the same procedure as last year, Miss Sophie?
The same procedure as every year, James.
Ja, ein Ausschnitt aus dem Klassiker Dinner for One von 1963, weswegen der hier zu hören ist. Es gibt beim Filmfest hier in München eine brandneue Produktion. Die ersten 2 Folgen einer Serie mit dem Titel Miss Sophie, Same Procedure as Every Year. Und es ist ein Prequel, erzählt also die Geschichte des legendären Dinners von Miss Sophie und ihrem Butler James, als die noch jung waren, Anfang des 20. Jahrhunderts, als auch die Herren Mr. Pomeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Admiral von Schneider noch lebten und Miss Sophie umworben haben. Beziehungsweise, wir erfahren, Miss Sophie hat sie als Heiratskandidaten angeworben, damit die ihr aus ihrer finanziellen Not helfen, denn sie hat kein Geld mehr und ihr Landsitz soll gepfändet werden. Also so viel erstmal. Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie, mit dabei auch Kostja Ullmann, Moritz Bleibtreu, Friedrich Lau. Ende des Jahres sollen die 6 Folgen bei Prime Video laufen, aber ich freue mich, dass die beiden Regisseure jetzt schon mal hier im Studio sind. Daniel Rakete-Siegel und Markus Seer, hallo.
Hi, na.
Hallo.
Ich muss natürlich fragen, welche Rolle hat das Original Dinner for One in eurer Kindheit gespielt? Oder auch Jugend oder auch jetzt?
Oh, sehr, also regelmäßige Institution bei mir, auf jeden Fall.
Ja, ja, ich fand es auch, ich fand es vor allem interessant, dass es andere Menschen gibt, auch außerhalb von Deutschland, die das, für die das gar nicht so ein Standard ist. In meiner Welt war das so ein weltweites Phänomen. Das war dann so ganz interessant rauszufinden, dass es sogar in Österreich schon ein bisschen anders unterwegs ist manchmal. Aber nee, das ist halt irgendwie ein Riesending. Auf jeden Fall, aber immer da.
Ja, die Briten, da gab es schon Geschichten im Guardian. Guck mal, die lustigen Deutschen, die gucken sich so eine britische Comedy an. Da ist es gar nicht bekannt, ne?
Ja. Das war sehr lustig, also die Genese von diesem alten Theaterstück, wie das nach Deutschland gekommen ist, kann man, glaube ich, auf Wikipedia mal schön nachlesen. Das, ja, ist ein kurioser Weg und ja, also.
Genau, aber ihr habt ja jetzt ein Prequel gemacht. Ich habe das schon so ein bisschen skizziert, worum es geht. Ja, was hat euch denn an der Idee eines Prequels gereizt? Tommy Walsh, muss man sagen, ist Head-Autor der Serie, aber ihr, euch als Regisseure.
Ja, als wir dazugekommen sind, gab es ja die Grundidee natürlich schon. Also Petra Henge von Amazon und Tommy Walsh als Creator und Ufa-Produzent, die hatten sich das ausbaldowert und dann konnten die uns natürlich schon etwas mehr zeigen. Also das, ja, mich hat es direkt getriggert, weil das natürlich eine Comedy in diesem Rahmen, also historisch mit so einem Aufwand zu erzählen, ist natürlich toll, ne? Also wenn man so oft so kleine schmutzige Comedy macht, und das sollte natürlich auch irgendwie schön aussehen, und das Geheimnis um diese Leute, die man ja, die Namen, also es gibt, glaube ich, kaum Namen, die so bekannt sind, und man verbindet kein Gesicht damit, das war natürlich also der Kracher, das mit Leben zu füllen, ne?
Naja, total das. Ich glaube, so im Detail ist es dann noch so, dass Markus und ich, wir kennen uns seit der Filmschule, deswegen, wir hatten das, war so ein Singularitätsmoment, der im Universum nicht so oft passiert, dass wir aus Versehen so beide mal so angefragt wurden, so für das Projekt, und wir dann irgendwie das noch so kommunizieren konnten, ey, wir kennen uns gut, vielleicht ist das was. Und dann war es einfach eine große Freude, diese große Vorlage dann wirklich mit Leben zu füllen, wie Markus ja auch schon gesagt hat, aber das eben auch zusammen machen zu können und das Vertrauen von den anderen zu kriegen. Und da einfach, es ist eine Comedy, es muss Spaß machen, es muss irgendwie crazy sein, und das miteinander zu bauen war ganz toll.
Wie klar war es eigentlich, dass Butler James und Miss Sophie mal eine leidenschaftliche Affäre gehabt haben müssen?
Würde ich sagen, ist ja sozusagen im Sketch am Ende schon
legt es nahe, aber man weiß nicht, wie sie in jungen Jahren miteinander waren.
So, sagen wir mal, dieser vielleicht demenzbefallene oder so dieser etwas mit britischem Humor aufgeladene, also vielleicht ein bisschen bittersüße Sex am Ende des Sketches oder sowas, haben wir aber, glaube ich, schon relativ deutlich als Call to Adventure empfunden, muss man sagen, dass es irgendwo dahin kommt.
Ja. Sehr schnell wird ja auch klar in der Serie jetzt, Miss Sophie ist eine durchaus moderne Frau, hat sehr heutige Ansichten. Also wie sehr wolltet ihr auch heutige Dinge mitverhandeln, wie zum Beispiel Geschlechterfragen?
Ja, ich glaube, gerade also über das Historische hat man ja immer einen Verweis auf die Gegenwart, ne? Bei der Comedy muss man dann aufpassen, dass man nicht so Pseudo-Gags macht, so historisch anmutende oder so moderne Sachen dann da drin. Also das zart zu machen, ne? Bei uns gibt es zum Beispiel eine Art Tindern mit Fotografien und so. Also schöne Ideen, wo wir gesagt haben, das kann so passiert sein, oder es wird mal es wird erzählt, wie ein Paket beim anderen Schloss vor der Haustür, beim anderen Schloss abgegeben wurde und so Sachen. Also wir hatten schon Spaß damit, gewisse Dinge, die jetzt natürlich heutzutage eine Rolle spielen, aber klar, Männer-Frauen-Bild natürlich ganz groß, zu bespielen, aber es auch jetzt nicht zu verklamauken und sowas. Also das war ganz wichtig, dass wir die Figuren extrem ernst nehmen, weil es ist nicht nur Comedy natürlich, es ist auch wir wollten auch die Romantik, die da drin steckt, ernst nehmen, und auch das Geheimnis ist auch ein bisschen Murder Mystery und sehr, sehr, sehr vielschichtig in dem, was da passiert. Einfach um es zu einem saftigen Erlebnis zu machen, wenn man das guckt. Ne?
Ja, ich kann mich jetzt immer nur auf die ersten zwei Folgen beziehen. Mehr gab es noch nicht zu sehen. Also das entwickelt sich bestimmt auch noch. Also es ist ja auch so die Frage Geschlechterverhältnis, aber was sich schon andeutet, der Butler James ist ja durchaus auch ein sehr moderner Mann. Es geht ja auch so ein bisschen um Schichtfragen, also so um gesellschaftliche Schicht und Klasse. Das kann man natürlich in einer aristokratischen Familie auch besonders gut mal durchdeklinieren, oder?
Absolut. Ich meine, das ist im Meta der Serie total angelegt. Ne? Das ist, ich finde, dass gerade wirklich der Schlauweg dahin ist halt wirklich eben, dass wir das nicht alles, was wir erzählen wollen, quasi auch als Gag nach vorne gebracht haben, sondern das vieles davon auch nur Oberfläche. Es gibt ein bisschen diese Metaebene, genau wie du sagst, die Beziehung zwischen der Lady und dem Butler ist irgendwie überhaupt, wird überhaupt nicht gesehen. Das wird manchmal zum Gag gemacht, aber es ist trotzdem auch so eine Grundhaltung. Und damit sind wir dann doch aber eher, sagen wir, in einer moderneren Erzählung, als dass es jetzt ein historischer Beitrag zu der Zeit um 1920 war oder sowas. Und ich glaube, das ist schon sehr intensiv da drin. Ne? Ich meine, die ganze Grundidee, dass Miss Sophie sagt, okay, ich brauche irgendwie Geld, dafür besorge ich mir irgendwie einen Mann, aber mal gucken, wie wichtig der Mann dann noch ist, wenn ich das Geld habe. Das ist natürlich, das tut unglaublich in dieser DNA dieser ganzen Geschichte drin. Und James, als Butler vermeintlich gar keine so hohe Stellung in der Gesellschaft hat, bei dem ist es, ohne jetzt zu viel zu spoilern, das irgendwie scheint manchmal fast der zweitwichtigste Mensch des britischen Königreichs zu sein. So. Also da gibt es natürlich ganz viel, was da so Türen öffnet, was man finden kann.
Ihr sagtet eingangs auch, es ist ja lustig, dass man die Namen von Sir Toby, Mr. Winterbottom alle kennt, aber kein Gesicht dazu hat. Wie habt ihr diese Figuren mit Leben gefüllt? Sie haben ja alle eine eigene Biografie bekommen, natürlich eigene Darsteller.
Ja, ich glaube, also Schritt eins war natürlich, dass Tommy als Autor da, glaube ich, großen Spaß hatte. Er hat das auch mal erzählt, also von diesen Namen überhaupt Psychogramme quasi abzuleiten. Also wann könnten das für Typen sein? Ne? Und also jeden Einzelnen muss man für das, was daraus geworden ist, einfach lieben. Also wenn Moritz Bleibtreu da mit französischem Akzent Mr. Pomeroy gibt, das ist ein Kracher. Oder auch der Admiral, also natürlich schön, einen deutschen Offizier vor dem Zweiten Weltkrieg erzählen zu können, der so ein bisschen steif ist. Und also das war einfach irgendwie... hat man, ich finde, wenn man also so mittendrin war, hatte man das Gefühl, es kann gar nicht anders sein als so, wie es jetzt geworden ist. Also Sir Toby ist der Abenteurer und Mr. Winterbottom ein mal humoriger, mal nicht Engländer.
Und dann gibt es noch einen ungarischen Grafen.
Einen ungarischen Grafen, ja, das ist, glaube ich, aus Tommys ungarischer Herkunft abzuleiten, der auch noch ein bisschen Schwung reinbringt und uns...
Der wurde quasi noch so da reingeschummelt.
Genau. Der darf nicht mit am Tisch sitzen, aber er geht auch relativ
früh. Ja, es ist ein bisschen absurd, ne? Also, aber das war irgendwie wichtig und ich glaube, das ist schon so ein bisschen Tommy, ne? Der da so mit am Tisch sitzt, ja, der auch relativ früh sagt, oh, komm, macht oder ich brauche das Drama nicht und so, aber nee, das... Das ist natürlich auch so ein bisschen das Geheimnis, sozusagen unser bisschen der, vielleicht so unser Spaß, den wir da dran noch gefunden haben, dass es dann doch auch noch ein bisschen was gibt, was man vielleicht nicht direkt aus diesem Sketch ableiten konnte, natürlich. Ne? Und der bringt da auch bis zum Ende ja so ein bisschen Unruhe rein.
Es hat ja auch eine kräftige Portion Rom-Com, Romantic Comedy. Und ich würde behaupten, lange waren eher US-amerikanische Produzenten, Regisseure auf Romcoms abonniert. Wie habt ihr euch an dieses Genre heranbewegt?
Also Romcom ist ja so, wir haben uns da tatsächlich relativ intensiv am Anfang mit auseinandergesetzt. Ist ja eigentlich so ein bisschen so eine Filmgattung, die es gar nicht mehr so viel gibt, wenn man ehrlich ist. Das war um die 2000er halt mal so der heiße Scheiß und der Garant für Millionen Leute im Kino. Und so ein bisschen... ist das so zurückgegangen, so als Hollywood-Kinophänomen. Und wir haben das, also so habe ich zumindest in Erinnerung, Markus, auch wenn es nicht stimmt, wir haben schon gedacht, so okay, das ist doch irgendwie geil. Also da kann man ja irgendwie, also ist ja viel besser so, dass wir so ein universell funktionierendes Ding nehmen, so eine Erzählform und dann halt nicht sozusagen schon in einer Welt sind, wo alles damit voll ist. Also so ein bisschen wirklich in die Vollen zu gehen und den romantischen Teil auch romantisch zu machen, die Comedy nicht zu verlieren. Das hat schon sehr dominiert auch in der ganzen Inszenierung. Ne?
Ja, und tatsächlich ist es auch, weil du es eben meintest, der Standesunterschied ist natürlich eine Chance, weil die Rom-Com so filmgeschichtlich immer davon gelebt hat, dass es um eine unmögliche Liebe ging, ne? Liebe, die irgendwie nicht sein darf und die überwunden wird. Und das ist jetzt natürlich seit, sage ich mal, 15 Jahren oder so, kann man das kaum noch im Hier und Jetzt erzählen, was für Lieben gibt es, die nicht erlaubt sein sollen. Ne? Das heißt, da hilft uns natürlich das Historische, um die Unmöglichkeit dieser Liebe so groß zu machen, dass man einfach über 6 Folgen zumindest ziemlich gespannt ist, ob es gut endet oder nicht.
Die beiden Regisseure Daniel Rakete Siegel und Markus Sehr, die ersten beiden Teile dieser neuen Serie Miss Sophie, Same Procedures Every Year, haben morgen Premiere hier beim Filmfestival in München und Ende des Jahres erscheinen sie dann beim Streamingdienst Prime Video. Vielen Dank, dass ihr hier im Studio wart.
Vielen Dank ebenso.
Cheerio.
Zum Ende dieser Vollbild-Sendung geht es jetzt international zu. Es geht nämlich um eine schöne Tradition hier beim Filmfest in München. Jedes Jahr wird eine herausragende Persönlichkeit des internationalen Filmschaffens geehrt für ihre Verdienste um die Filmkunst. Die Liste der PreisträgerInnen lässt sich sehen. Susan Sarandon, Michael Haneke, Emma Thompson oder Kate Winslet. Und in diesem Jahr bekommt den Cine Merit Award die US-amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson.
Major Mulder, I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.
Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded? So who did you take off to get stuck with this detail, Scully?
Actually, I'm looking forward to working with you.
Ja, das war der Beginn der großen Arbeitsbeziehung der FBI-Agenten Scully und Mulder, die mysteriöse Fälle aufklären sollten in Akte X. Gillian Anderson hat mit ihrer Rolle als Agent Scully Seriengeschichte geschrieben. Im Kino war sie später unter anderem dann als unorthodoxe junge Frau aus der High Society zu sehen, in dem Kostümfilm Haus Bellomont. Und hier in München wird anlässlich des Cinemerit Award ihr neuer Film gezeigt, der Salzpfad, der Mitte Juli auch in die Kinos kommt. Meine Kollegin Anke Lewicke ist bei mir im Studio hier in München. Anke, hallo.
Hallo, hallo. Ja, ich weiß, du guckst mich so an. Ich weiß, Akte X war eine große Bildungslücke für mich. Ich habe es jetzt aber in den letzten Tagen nachgeholt und ich kann
ja
sagen.
Aber man muss auch sagen, du meintest vorgestern, du musst aufpassen, dass du nicht nochmal alle 11 Staffeln von Akte X guckst.
Ja, aber dieses Zusammenspiel der beiden, das funktioniert und das ist in jederlei Hinsicht spannungsgeladen.
Ja, es ging ja für Gillian Anderson los mit dieser Serie Akte X und diesem sogenannten Scully-Effekt. Was hat es damit auf sich?
Ja, 1993, muss man sagen, war Andersons Scully-Figur wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Also was gab es damals groß? Baywatch. Und man kann sagen, vom Badeanzug in den Hosenanzug. Und da hatte man auf einmal eine emanzipierte Wissenschaftlerin, eine Frau, die sich eben nicht über Familie und Kinderkriegen emanzipiert, sondern die sehr rational vorgeht, die mitten im Chaos dir erklären kann, was es mit diesen Würmern auf sich hat. Und der Scully-Effekt, der ist wirklich wissenschaftlich geprüft worden. Viele junge Frauen haben, es hat eine Umfrage ergeben, nach dem Schauen dieser Serie einen wissenschaftlichen Beruf ergriffen. Und ich kann nur sagen, ich bin mit Raumschiff Orion groß geworden. Danach wollte ich Flugbegleiterin werden in einer Raumfähre zum Mond. Und dann kann ich nur zu sagen, zu Scully, das ist schon ein Quantensprung.
Da war sie wirklich sehr prägend. Wie gesagt, 11 Staffeln gibt es Akte X. Und ja, Gillian Anderson hat auch danach viel als Serienschauspielerin gearbeitet. Das Image der selbstbewussten, auch taffen Frau, das hat sie eigentlich immer variiert auf ganz eindrückliche Weise. Zum Beispiel gibt es da Andersons Darstellung der britischen Premierministerin Maggie Thatcher in The Crown.
Ich finde, das ist wirklich eine ungeheuerliche Leistung gewesen, also wie man das geschafft hat. Also Anderson kriegt ja diesen Tonfall, dieses antrainierte Oxford-Englisch, was Maggie Thatcher so drauf hatte, kriegt sie ja unheimlich gut hin. Man denkt auch wirklich teilweise, sitzt da jetzt Thatcher, aber es ist trotzdem viel mehr als eine Imitation, weil wir wirklich hier eine Schauspielerin sehen, die wirklich auch interpretiert. Also wir sehen eine Frau, die ihren Machtgelüsten erliegt und die dann nachher die Marionette sozusagen ihrer Macht wird. Also das ist wirklich ganz toll. Aber ich finde es auch ganz interessant, wie ihre Serienfiguren immer auch viel mit ihrer Biografie zu tun haben. Also 2012 hat sie ja verkündet, dass sie bisexuell ist. Und dann spielte sie in der britischen Fernsehserie The Fall auch eine bisexuelle Ermittlerin. Und ich sage dir, Einblick ihrer strahlenden Augen genügt und ihre ganzen männlichen Kollegen werden wirklich in ihrer Männlichkeit dekonstruiert. Und dann haben wir sie doch auch noch als Sexualtherapeutin in Sex Education. Und sie hat ja auch ein Buch rausgegeben, Fantasien. Also wie Nancy Friday, damals kommen da eben Frauen mit ihren geheimen sexuellen Wünschen so zu Wort. Und das finde ich, das passt ganz gut dann auch zu der Serie. Da kann jeder offen bei ihr sprechen und in dem Buch konnten sich die Frauen auch offen aussprechen.
Werfen wir noch einen Blick auf die große Leinwand. Wie schaut es da mit Gillian Andersons Heldinnen aus?
Also du hast ja diesen tollen Kostümfilm schon nach einem Edith Wharton-Roman erzählt. Und das finde ich ihre Rolle wirklich noch mal ganz anders. Da zeigt sie auch mal Verletzlichkeit. Und der Regisseur Terence Davis steht ja für so einen Minimalismus. Und wie sie diese junge Frau in der High Society spielt, mit so verborgenen sexuellen Wünschen, natürlichen Eleganz. Und trotzdem Also sie macht nicht viel, keine großen Gesten, keine große Mimik und trotzdem ist man die ganze Zeit bei ihr, kann ihr so ins Innenleben schauen.
Jetzt hier beim Filmfest in München läuft der neue Film mit ihr, der Salzpfad. Wie ordnet der sich ein in ihre Filmografie?
Ja, ich finde, da spielt sie eigentlich auch eine ziemlich selbstbewusste Frau. Ist ja auch eine erfolgreiche Romanverfilmung. Es geht authentische Geschichte um ein Ehepaar, die alles verlieren und dann in England eine Wanderung unternehmen, entlang der tollen englischen Küste, natürlich tolle Landschaftsaufnahmen. Und sie machen das eigentlich so zu ihrer Existenzsicherung und Versicherung. Also sie haben eigentlich kaum noch Geld, leben im Zelt und lassen ihr Leben, aber ihre Zukunft auch noch mal Revue passieren. Und was ich so schön finde in dieser Film ist, dass sie den Satz zu ihrem Mann ausspricht: Du bist schön.
Also der Salzpfad, der läuft hier beim Filmfest in München. Knapp 3 Wochen kommt er dann auch in unsere Kinos am 17. Juli. Anke Lewicke über die Karriere von Gillian Anderson. Sie bekommt hier in München, also sie Gillian Anderson, Anke Lewicke vielleicht ein anderer Jahr, auf dem Filmfest den Ehrenpreis überreicht. Hier in München geht es heute Abend so richtig los. Zur Eröffnung läuft heute Abend der Liebling beim letzten Sundance Filmfestival, The Ballad of Wallace Island. Um einen Fan, der auf sein Idol trifft, der Film kommt ebenfalls bei uns ins Kino und ein Interview mit den beiden Schöpfern und Hauptdarstellern gibt es nächste Woche hier in Vollbild. Ich bin Susanne Burg.